Heute zu Gast Klaus Schmidt, einer der besonders gefragten Einigungsstellenvorsitzenden im Betriebsverfassungsrecht, tätig vor allem in großen Unternehmen und Konzernen, wenn es um komplexe Konflikte zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten geht.
Die haben also 5 Jahre um diese Auslegungsfrage gestritten und dann haben sie die Einigungsstelle angerufen. Wir waren Mittag mit der Einigungsstelle fertig. Das heißt, wir hatten das Thema wirklich in 4-5 Stunden erledigt. Hätte die Einigungsstelle eher angerufen, hätte man das 4,5 Jahre eher erledigen können.
Seine besondere Stärke: er bringt eine außergewöhnlich breite Perspektive mit. Als ehemaliger Vorsitzender Richter der Bayerischen Arbeitsgerichtsbarkeit, früherer Arbeitsdirektor in der Energiewirtschaft auf höchstem Niveau.
Bitte keine Sorge vor einem Einigungsstellenverfahren haben. Genauso würde ich das auch dem Betriebsrat sagen. Mensch, Arbeitgeber, warum gehst du denn nicht gleich in die Einigungsstelle? Weil je später ich die Kündigung aussprechen kann, umso länger dauert das Arbeitsverhältnis.
In wie viel Prozent der Fälle gibt es denn wirklich eine Einigung? Und wie oft gibt es einen Spruch, wie im Gericht das Urteil?
Also ich würde sagen, bei mir 90% Einigung, 10% Spruch. Mhm. Man merkt, dass die Auseinandersetzungen härter werden.
Hallo zusammen, da sind wir wieder mit meinem Arbeitsrechtspodcast und ich freue mich heute wahnsinnig, dass ich einen sehr begehrten Einigungsstellenvorsitzenden hier habe bei mir im Podcast, den Dr. Klaus Schmidt. Hallo Herr Schmidt, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und freue mich auf eine coole Stunde mit Ihnen, wo wir ein bisschen was zur Einigungsstelle erzählen wollen. Ja, der Herr Schmidt ist einer der begehrtesten Einigungsstellenvorsitzenden im Land und von denen gibt es gar nicht so viele, vor allen Dingen von denen, die immer wieder genommen werden. Aber bevor wir jetzt über die Einigungsstelle miteinander sprechen, vielleicht mal noch für den ein oder anderen Follower oder die ein oder andere Followerin, die nicht so vertraut sind mit der Einigungsstelle, wollen wir vielleicht mal ganz kurz klären, was die Einigungsstelle ist und das vielleicht ganz kurz beschreiben. Wollen Sie es mal versuchen, Herr Schmidt?
Ich kann gerne anfangen, lieber.
Ja, gerne.
Und ich bin ja mittlerweile seit 30 Jahren in diesem Geschäft tätig. Mhm. Eigentlich ohne Unterbrechung, weil auch in der Zeit, wo ich in der Wirtschaft tätig war, habe ich auch durchaus noch Einigungsstellen gemacht. Mhm. Und ich habe das immer als eine hochspannende Angelegenheit begriffen. Bei Einigungsstellen geht es letztendlich darum, zwei Parteien, die innerbetrieblich nicht mehr zusammenkommen, nämlich Betriebsrat und Arbeitgeberseite, wieder zusammenzubringen. Und deshalb auch das Wort Einigung, Einigungsstelle, ist also keine Spruchstelle in erster Linie, auch wenn das letztendlich möglich ist. Und wie schon gesagt, die beiden Parteien kommen innerbetrieblich nicht mehr selbst zurecht. Und eine der Parteien hat die Einigungsstelle angerufen. Sie hat sich dann, wie es in der Regel ist, auf meine Person geeinigt. Oder ich bin über ein gerichtliches Einsetzungsverfahren als Einigungsstelle Vorsitzender berufen worden. Auch das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Und ansonsten versucht, diese Einigungsstelle als private Schlichtungsstelle, so könnte man sie bezeichnen, dann die sozusagen zerstrittenen Parteien, Betriebsrat und Arbeitgeberseite, zusammenzuführen, einen Kompromiss zu suchen. Sollte so ein Kompromiss nicht möglich sein, hat die Einigungsstelle auch die Möglichkeit, eine zwangsweise Entscheidung herbeizuführen, indem dann vom Einigungsverfahren in das Spruchverfahren übergeleitet wird und in diesem Spruchverfahren dann über Spruch entschieden wird. Das heißt meistens dann eben so oder fast immer so, dass der Einigungsstellenvorsitzende mit einer der beiden Seiten stimmt, was er natürlich im Vorfeld versucht auch entsprechend darzulegen und da auch im Spruchverfahren für keine Überraschungen zu sorgen.
So, und jetzt wissen auch alle Followerinnen und Follower, warum der Dr. Schmidt so ein begehrter Einigungsstellenvorsitzender ist. Denn wir haben das nicht abgesprochen, dass ich ihn das fragen werde. Und er hat es hier druckreif perfekt erklärt. Vielleicht kann man noch ergänzen von meiner Seite aus, was immer ganz interessant ist, es geht ja nicht so um eine generelle Mediation, ne, bei der Einigungsstelle, dass man sagt, oh, wir haben jetzt irgendwie grundsätzlich Probleme, so analog zur Eheberatung, nach dem Motto, wir müssen uns jetzt mal wieder ein bisschen zusammenraufen. Ich glaube, das machen Sie auch, ne, Mediationsverfahren, aber genau, das ist dann nicht das strenge, ja. Genau, das ist nicht das strenge Einigungsstellenverfahren. Das Einigungsstellenverfahren ist ja immer anlassbezogen. Es gibt eben betriebsverfassungsrechtlich vorgeschrieben, gewisse Angelegenheiten im Unternehmen, die halt der Einigung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit dem Betriebsrat oder dem Gesamtbetriebsrat, je nachdem, bedürfen. Was wollen wir da für ein Beispiel machen? Was ist ein gutes Beispiel, Herr Schmidt?
Ach, für einen Gesamtbetriebsrat sehr häufig Regelungen im IT-Bereich zum Beispiel.
Einführung von einer neuen Software.
Einführung neuer Software und insbesondere auch KI. Also das ist natürlich wirklich ein hochaktuelles Thema. Mhm. Ich habe momentan sicherlich mindestens 3 Einigungsstellen zum Thema Einführung von KI laufen. Mhm. Ist ja auch ein hoch mitbestimmungspflichtiges Feld. Und da es ein mitbestimmungspflichtiges Feld ist, kommen wir zur Einigungsstelle. Ne?
Ja.
Das ist ja im Prinzip die Voraussetzung,
super Beispiel,
dafür, dass man hinkommt. Und diese KI wird halt meistens auch unternehmensbezogen eingeführt, sodass hier eine Zuständigkeit nicht des örtlichen Betriebsrats, sondern des Gesamtbetriebsrats da ist. Manchmal auch des Konzernbetriebsrats.
Was bei mir noch relativ viel aufschlägt zurzeit, ist Return to Office, also weg vom Homeoffice, wieder zurück, insbesondere internationalen Unternehmen, auch mitbestimmungspflichtig seit einigen Jahren über Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 14. Ne? Dann haben wir natürlich noch die Vergütung, also alles, was nicht tarifvertraglich geregelt ist, in Unternehmen, die tarifgebunden sind, also alles Übertarifliche und in solchen Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind, eigentlich alles. Ja, da kommt Vergütung mehr oder weniger und da liegt der Mitbestimmung. Also es bedarf ja immer eines konkreten Anlasses. Und wenn man halt als Arbeitgeber oder als Arbeitgeberin was einführen möchte und der Betriebsrat sagt nicht, dann kommt es halt möglicherweise zur Einigungsstelle. Jedenfalls sieht ja das Gesetz diesen Konfliktlösungsmechanismus vor. Gibt es das denn auch, dass der Betriebsrat die Einigungsstelle anruft? Also ich bin ja Arbeitgebervertreter vor allen Dingen, habe also die Brille eher auf, aber ist es öfter, häufiger kommt es vor, dass der Arbeitgeber die Einigungsstelle anruft oder der Betriebsrat auch?
Also ich würde sagen, es hält sich die Waage und es ist ganz stark regelungsgegenstandsbezogen, wie überhaupt Regelungsgegenstand ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. BAG hat das ja auch in seiner Rechtsprechung immer stärker versucht, die Parteien dazu hinzubringen, es möglichst weit zu oder möglichst stark, möglichst konkret zu fokussieren. Mhm. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, lieber Dr. Hund, es ist natürlich schon so, dass oft in Arbeitszeitregelungen, Vergütungsregelungen eher die Arbeitgeberseite die Einigungsstelle anruft.
Weil sie die Veränderung will.
Weil sie die Veränderung will. Bei Interessenausgleichsverhandlungen und Sozialplanverhandlungen, bei Betriebsänderungen ist es dann eher der Betriebsrat, der die Einigungsstelle anruft. Ich würde sagen, es hält sich, also aus meiner 30-jährigen Erfahrung jetzt als Einigungsstellenvorsitzender, hält es sich gut die Waage eigentlich, wer wann anruft und wer wo anruft.
Und wo rufen die denn eigentlich an? Das ist immer so eine schöne Formulierung im Gesetz. Ne? Man ruft die Einigungsstelle an. Da gab es früher mal den Arbeitsrechtlerwitz, den man dann dem Referendar oder dem Praktikanten gemacht hat. Zum Glück macht man heute sowas nicht mehr. Ja. Such uns doch mal im Telefonbuch die Nummer von der Einigungsstelle raus. Ja, und dass wir die Einigungsstelle anrufen können. Findet man wahrscheinlich nichts, ne, im Telefonbuch.
Schwerlich zu finden, aber man kann natürlich auch unter Einigungsstelle, Einigungsstellenvorsitzender oder sonst wo im Internet nachschauen.
Okay.
Und da wird man auf einige Namen treffen, die halt sehr stark als Einigungsstellenvorsitzende unterwegs sind. Und das ist bei den, insbesondere bei den Rechtsanwälten der Betriebsparteien gut bekannt. Und die versuchen sich natürlich erstmal abzustimmen untereinander, bevor der Anruf kommt. Also in der Regel kommen bei mir die Anrufe dann, wenn schon abgestimmt ist.
Und also wenn die einvernehmlich sagen, den Herrn Dr. Schmidt, den wollen wir als Einigungsstellenvorsitzenden. Und da gibt es ja noch die Alternative, wenn man sich nicht einigt, das geht dann übers Arbeitsgericht. Ne?
Das geht dann übers Arbeitsgericht, dann wird das Arbeitsgericht in einem beschleunigten Verfahren den Vorsitzenden und gegebenenfalls auch, wenn man sich da auch nicht einigt, sogar die Zahl der Beisitzer dann festlegen. Und da wären sogar auch 2 Instanzen möglich. Also da könnte auch noch eine Beschwerde zum Landesarbeitsgericht kommen. Insbesondere dann, wenn sich die Parteien auch nicht einig sind, nicht nur wer Vorsitzender wird oder die Zahl der Beisitzer, sondern dann auch, ob der Regelungsgegenstand, der beabsichtigt ist, in der Einigungsstelle zu tragen, überhaupt mitbestimmungspflichtig ist, weil wir brauchen ja die erzwingbare Mitbestimmung, um in die Einigungsstelle zu kommen. Ansonsten ist natürlich auch freiwillig möglich, aber in der Regel sind es natürlich Regelungsgegenstände, die erzwingen werden wird bestimmt.
Hier vielleicht, weil wir das ja auch machen wollen in diesem Podcast, auch wirklich Tipps geben, auch natürlich aus meiner Sicht vor allen Dingen für die Arbeitgeberseite, aber das können Sie natürlich auch parteiübergreifend machen hier, Dr. Schmidt, ist, wenn man also in einem Thema ist, wo man einen zeitkritischen Plan hat, also wo man schnell durchkommen muss, ne, muss man schon auch beachten, wenn man mit viel Widerstand von Betriebsratsseite oder umgekehrt von Arbeitgeberseite rechnet, dann wird man natürlich schon relativ bald dieses gerichtliche Verfahren versuchen müssen einzuleiten. Denn das dauert nach unserer Erfahrung mal so mindestens 2 bis 3 Monate über 2 Instanzen, ja, wenn es wirklich durchgezogen wird. Ja. Ich habe es aber auch schon länger dauernd erlebt. Also ich habe es auch schon erlebt, dass es ein halbes Jahr gedauert hat, bis die Einigungsstelle dann wirklich sitzt, ne?
Ich habe es sogar noch länger erlebt, Herr Dr. Hund. Also es ist manchmal...
Was war das Längste bei Ihnen?
Ja, ich glaube, das Längste, was ich erlebt habe, war, aber das ist nicht über das Gericht gegangen, da haben die Parteien, da ging es um eigentlich eine Auslegungsfrage aus einem Tarifvertrag, die in die Einigungsstelle gegangen ist, von der tariflichen Regelung her.
Okay.
Und da haben also es war ein großer Autozulieferer, also Firmennamen nenne ich keine.
Nein, hier, das machen wir nicht. Also,
ja. Das machen wir nicht, aber da haben die Parteien, ich glaube, fast 5 Jahre um diese Auslegungsfrage verhandelt. Gibt es jetzt Zulagen oder gibt es keine Zulagen? Ja, da muss die Verjährung noch unterbrochen werden, damit also man nicht in Ausschlussfristen gekommen ist und sonstige Dinge. Also spannende Sache, spannende Verhandlungen bis zum Kleinkriegszustand im Unternehmen. Und dann,
ja, wirklich Kleinkriegszustand?
Kleinkriegszustand, ja, ja.
Was gab es da?
Es wurden Warnstreiks angedroht und Ähnliches, um die Sache dann zu beschleunigen. Ich habe auch schon Warnstreiks in Sozialplanverhandlungen und Interessenausgleichsverhandlungen erlebt. Gibt es also, alles ist eskaliert manchmal. Und die haben also 5 Jahre um diese Auslegungsfrage gestritten und dann haben sie die Einigungsstelle angerufen. Und mir war es dann fast peinlich. Wir waren Mittag mit der Einigungsstelle fertig. Das heißt, wir hatten das Thema wirklich in 4-5 Stunden erledigt.
Also man muss sich das schon Stichwort.
Man muss sich das schon mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, das also, kann ich mir vorstellen.
Hätte die Einigungsstelle wäre die eher angerufen worden, ja, dann hätte man das 4,5 Jahre eher erledigen können.
Das bringt mich zu einem ganz interessanten Punkt, nämlich einem Phänomen, mit dem ich auf der Arbeitgeberseite jedenfalls oft konfrontiert bin. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal erlebt haben aus Ihrer Perspektive. Und das ist das, dass Arbeitgeber, gerade wenn sie die Einigungsstelle noch nicht so kennen und noch nicht erlebt haben, der erstmal relativ skeptisch gegenüberstehen. Aus vielerlei Gründen. Der eine Grund ist, es wird, glaube ich, oft wahrgenommen als Eskalation.
Ja,
und Eskalation mit dem Betriebsrat ist natürlich nicht immer eine gute Idee, ja, insbesondere wenn man eine vertrauensvolle Beziehung haben will und man hat gewisse Sorge, dass durch so eine Eskalation eben auch Unruhe in die Belegschaft reinkommt und so weiter. Ja. Was würden Sie Arbeitgebern sagen, die Ihnen diese Sorge formulieren?
Ich würde erstmal ganz klar zum Ausdruck bringen, bitte keine Sorge vor einem Einigungsstellenverfahren haben. Genauso würde ich das auch dem Betriebsrat sagen. Ja. Also es gibt auch, ich bin morgen jetzt in einer niederbayerischen Firma, da machen wir so alle einmal im Jahr immer so Konfliktlösungssitzungen. Da werden dann sozusagen alle Punkte zusammengetragen, die sich in einem Jahr anfallen und anfallen lassen. Und in der Regel erledigen wir das an einem Tag, was da auftaucht. Und jetzt muss es manchmal natürlich auch schnell gehen. Also gerade arbeitgeberseits natürlich bei Interessenausgleichsverhandlungen, weil ja, nun, nach dem Gesetz jedenfalls vorgesehen ist, ich kann keine Kündigung aussprechen, wenn ich nicht zumindest einen gescheiterten Interessenausgleich in der Einigungsstelle habe. Das ist ja nun die Voraussetzung, um überhaupt zu Kündigungen zu kommen. Und natürlich wird das auch vom Betriebsrat gelegentlich als Instrument dafür genommen, um Kündigungen möglichst lange zu strecken.
Habe ich auch schon von gehört,
dass das geben soll. Völlig nachvollziehbar. Ja. Und da muss man dann wirklich sagen, Mensch, Arbeitgeber, warum gehst du denn nicht gleich in die Einigungsstelle oder eher in die Einigungsstelle und rufst die dann einseitig an, um da dir auch Geld zu sparen. Ja? Je später ich die Kündigung aussprechen kann, ja, umso länger dauert das Arbeitsverhältnis. Und oft hat man ja sehr lange Kündigungsfristen, die dann laufen und die laufen halt ab Zugang der Kündigung und nicht eher. Und von daher ganz klar der Hinweis, keine Angst vor Einigungsstellen. Es ist natürlich so, das Betriebsverfassungsgesetz sieht völlig zu Recht die vertrauensvolle Zusammenarbeit vor.
Ja.
Und da geht man nicht gleich.
Klappt übrigens auch ganz oft, ne? Muss klappt man sagen, ne? In der Praxis. Wir sehen es natürlich oft dann, wenn es nicht klappt. Ne?
Genau.
Aber wir sind da so ein bisschen, wie soll man sagen, berufsblind.
Ja.
Ich gehe davon aus, ich habe keine Zahlen, dass aber es in 80% der Unternehmen wahrscheinlich wunderbar läuft.
Ja. Ja.
Aber selbst da gibt es ab und zu mal eine Einigungsstelle, von was ich höre.
Es sollte auch so sein, weil das Leben ist nicht immer Harmonie. Und bei den betrieblichen Fragen sowieso nicht. In der jetzigen Zeit, wo die Betriebe, die Unternehmen groß umstrukturieren, ist es eigentlich klar, ja, dass man ständig in Interessenausgleich und Sozialplanverhandlungen ist. Und die kann man halt, wenn man sieht, dass man im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht weiterkommt, kann man halt relativ schnell in die Einigungsstelle gehen. Und es gibt in der Einigungsstelle, wir unterliegen ja dem Beschleunigungsgrundsatz in der Einigungsstelle.
Mhm, was heißt das?
Das heißt, wir sollen die Einigungsstelle sehr schnell terminieren, ja, was ich auch tue. Ja, also ich versuche immer, das in so einem zeitlichen Horizont hinzubekommen, dass das schwer vertretbar ist, sagen wir mal so. Also man sollte bei Interessenausgleich, Sozialplanverhandlungen innerhalb von 4 Wochen dann wirklich einen Termin schaffen.
Ja.
Und dann gilt der Beschleunigungsgrundsatz und der gilt nicht nur für die Terminierung, sondern auch für das Verfahren. Das heißt, die Einigungsstellenvorsitzenden sind vom Gesetz wegen angehalten, diese Einigungsstelle beschleunigt durchzuführen. Mhm. Und das sollten sie auch tun. Und infolgedessen sollte ein Einigungsstellenvorsitzender auch für sehr wichtige Termine auch schnelle Termine parat haben. Und sonst wird die ganze Sache sehr, sehr schwierig. Und es verzögert sich. Wobei man im Prinzip bei Einigungsstellenverfahren wirklich alles erlebt. Sie hat mich ja nochmal danach gefragt, was ich so alles erlebt habe. Und es ist, manchmal wird man dann mit ganz niedergeschlagener Stimme angerufen. Ich bin euch jetzt ein Einigungsstellenverfahren. Ja, habe ich noch nie gehabt. Und ganz schlimm. Und der krasse Gegenpart sozusagen sind auch Betriebe, Unternehmen, wo die Betriebsparteien gar nicht mehr miteinander reden.
Sondern nur noch in die Einigungsstelle gehen.
Sofort in die Einigungsstelle gehen. Also das ist natürlich auch alles andere als ein Idealzustand.
Ja. Absolut.
Im Paragraph 2 Betriebsverfassungsgesetz haben wir vertrauensvolle Zusammenarbeit und die sollte dann schon auch vor dem Einigungsstellenverfahren intensiv gehandhabt werden.
Was würden Sie denn sagen? Jetzt lassen wir mal vielleicht Sozialplan und Interessenausgleich beiseite. Das ist natürlich im Moment, ist da viel los. Das wissen alle Leute, die sich mit Arbeitsrecht befassen momentan. Aber mal unabhängig davon. Es gibt ja ganz viele Regelungsgegenstände, wo man ja trotzdem eine Einigung braucht mit dem Betriebsrat, von Kleiderordnung, Rauchverbot über Urlaubsplanung zu eben IT-Software-Einführung, Gruppenarbeit, Vergütung und so weiter. Lass mal den Sozialplan mal raus. Da braucht man gegebenenfalls auch eine Einigungsstelle, aber ansonsten, was würden Sie denn sagen, in wie viel Prozent der Fälle, so grob geschätzt, gibt es denn wirklich eine Einigung und wie oft gibt es einen Spruch? Also muss man vielleicht nochmal sagen, der Spruch ist dann die Entscheidung der Einigungsstelle, wie im Gericht das Urteil oder der Beschluss. Ja?
Genau.
Was würden Sie ungefähr sagen?
Also ich würde sagen, bei mir 90% Einigung, 10% Spruch. Mit steigender Tendenz Richtung Spruch in letzter Zeit.
Okay.
Also man merkt, dass die Auseinandersetzungen härter werden. Ja? Aber insbesondere auch bei Sozialplänen, Herr Dr. Hund. Also ich möchte es jetzt trotzdem noch mal ins Spiel bringen, weil ich natürlich auch bei Sozialplänen schon oft die Problematik habe, dass mit sehr, sehr hohen Erwartungen Betriebsratseits da reingegangen wird. Und Auf der anderen Seite habe ich als Einigungsstellenvorsitzender natürlich diese Interessen auszugleichen. Ja, ich habe auf der einen Seite natürlich selbstverständlich die sozialen Aspekte bei einer Kündigung, beim Verlust des Arbeitsplatzes zu beachten, vollkommen klar. Aber ich habe auf der anderen Seite natürlich auch die betriebswirtschaftliche Situation des Unternehmens. Ja, ich betone des Unternehmens, nicht des Betriebs. Ja, Betriebs ist nicht rechtsfähig, also des Unternehmens zu beachten. Und das heißt, ich muss bei Sozialplanverhandlungen, das ist nicht immer sehr belebt auf der Betriebsratsseite, muss ich auch sagen, aber ich steige halt dann auch in betriebswirtschaftliche Kennzahlen ein. Mhm. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und ich muss als Einigungsstellenvorsitzender die Interessen ausgleichen. Das heißt, auf der einen Seite natürlich, wie gesagt, die sozialen Belange der ausscheidenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beachten, aber auf der anderen Seite die betriebswirtschaftliche Situation und insbesondere die Situation, dass das Unternehmen ja weiterarbeiten muss. Ja. Und infolgedessen sind da die Erwartungen auf Belegschaftsseite nicht immer zu erfüllen. Das muss man einfach auch so sagen, insbesondere dann unter Betrachtung der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Und ich habe dann ja auch irgendwann mal nicht umsonst auch Betriebswirtschaft studiert. Und folgedessen sollte man, wenn man Sozialplanverhandlungen macht als Jurist, sich auch eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung lesen können.
Zu Ihrem Werdegang und wie man überhaupt Einigungsstellenvorsitzender wird, da kommen wir gleich noch dazu. Mich würde nochmal interessieren, wie Ihre Erfahrung ist bei solchen Einigungsstellen, wo Sie tatsächlich eine Einigung haben. Haben Sie den Eindruck, dass das hinterher besser läuft mit den Betriebsparteien, wenn die sich mal zu einer Einigung zusammengerauft haben? Oder ist es eher so, dass die sagen, ach Mensch, jetzt muss man einem faulen Kompromiss zustimmen und da geht es gerade so weiter wie bevor? Oder wie ist da Ihre Erfahrung?
Also meine Erfahrung ist, und das merke ich ja dann im Feedback ja auch immer wieder, ich hinterlasse keine verbrannte Erde. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt als Einigungsstellenvorsitzender. Man muss ein Ergebnis haben, das beide Seiten die Gesichtswahrung ermöglicht. Also das ist das Optimale. Und man kriegt es auch hin in der Regel.
Ja, das weiß ich bei Ihnen. Ja, das habe ich schon ein paar Mal erlebt.
Gut. Aber man bekommt es nicht immer hin in der Hand. Also das ist halt dann wirklich das Problem. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, auch da, wo ich sozusagen einen Spruch hinterlasse, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, dass auch da eine Befriedung eingetreten ist, dass die Parteien das dann auch akzeptieren. Mhm. Also infolgedessen ist, wie gesagt, so ein Einigungsstellenverfahren halt auch immer eine, sollte es jedenfalls sein, eine Friedenslösung.
Jetzt gibt es ja ganz viele Arbeitgeber, die ich erlebe, wahrscheinlich ist es auf Betriebsratsseite gar nicht so anders, die haben erstmal gar keine so Vorstellung, wie so ein Verfahren überhaupt abläuft. Und ich habe den Eindruck, manchmal, die stellen sich das wie so ein Gerichtsverfahren vor, ne? Dass da jetzt einer kommt, so im schwarzen Kittel, sich da auf so einen Thron setzt, ein bisschen erhöht und jetzt irgendwelche Entscheidungen trifft. Und damit fühlen sich natürlich insbesondere die Arbeitgeberseite nicht so wohl, weil sie sagt, ja Moment, da kommt jetzt irgendjemand und regiert in meinem Unternehmen darum, da gebe ich ja Kontrolle ab. Das möchte ich eher nicht. Und möglicherweise gibt es auf Betriebsratsseite die gleichen Sorgen. Ja. Vielleicht nehmen Sie unsere Followerinnen und Follower noch mal ein bisschen mit und erklären uns vielleicht einfach mal, wie so ein Verfahren abläuft, was Sie als Einigungsstellenvorsitzender eigentlich so tun. Was ist da eigentlich Ihr Job? Wie läuft das ab? Wann, wie kommen Sie an? Was ist der Rahmen? Was passiert dann? Das wäre vielleicht ganz spannend.
Also, wie gesagt, ich muss ja angerufen werden. Das haben wir ja vorhin besprochen. Es geht ja manchmal auch über das Gericht, aber in der Regel eben nicht. Und dann versuche ich mit beiden Seiten Termine auszuloten und mich auch auf Termine zu einigen. Also ich gehe nicht her und schieße irgendwelche Termine raus, ja, sondern diese Termine sollten davor gesucht werden. Die Beisitzer und die Verfahrensbevollmächtigten, die Anwälte auch, die sollten.
Vielleicht auch nochmal ganz kurz: Die Beisitzer sind praktisch die Vertreter der jeweiligen Betriebsparteien. Ne?
Genau.
Also Arbeitgeberseite kommt mit drei Beisitzern, Betriebsratsseite kommt mit zwei, drei Beisitzern. Das sind typischerweise auf Seite des Unternehmens Personalabteilung, Geschäftsführung, auf Betriebsratsseite oft der Vorsitzende, Stellvertreter oder irgendwelche Betriebsratsmitglieder, ne? Genau.
Oder manchmal auch Berater. Ne?
Manchmal auch Berater, ja. Also soll auch vorkommen.
Ich habe letztes Jahr in einem ganz großen bayerischen Betrieb die Einigungsstellen gemacht und da war von Arbeitgeberseite eigentlich bis auf den Personaler kein
Unternehmensvertreter, oder?
Unternehmensvertreter wäre dabei. Mhm. Aber ansonsten, die normale Zusammensetzung haben Sie geschildert, Herr Dr. Hund, auf Betriebsratsseite meistens Betriebsratsvorsitzende, Stellvertreter und manchmal auch ein Gewerkschaftsmitglied. Mhm. Können ja auch. Es gibt auch externe Beisitzer, um das auch nochmal mit einfließen zu lassen.
Richtig.
Die müssen also nicht nur aus dem Betriebsrat bestehen. Die haben dann auch Vergütungsansprüche in der Einigungsstelle.
Das war besonders schön für den Arbeitgeber. Ja.
Ja, klar.
Wenn er dann noch den Gewerkschaftler bezahlen muss. Ja. Aber muss man auch sagen, da gibt es auch kein Pauschalurteil. Manchmal sind die Gewerkschaftsvertreter die, die sogar mehr Professionalität mit reinbringen als die anwaltlichen Berater oder die Arbeitgeberseite sogar manchmal. Also, auch da wollen wir ganz neutral bleiben.
Nee, und aus meiner Sicht sehr positiv. Ja. Und das ist überhaupt keine Frage. Und ich meine, das gehört in Deutschland halt auch dazu. Ja, wir haben halt diesen, diesen rheinischen Kapitalismus, den wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hier hatten mit der sozialen Marktwirtschaft und alles, was dazugehört. Das heißt, es ist alles sehr, sehr stark auf Ausgleich ausgerichtet. Mhm. Also anders, viel anders als in anderen Ländern auch, in anderen Staaten. Dieses Einigungsstelleninstrumentarium in Deutschland ist weltweit einmalig. Also das muss man auch so sagen. Mhm. Wenn Sie nach Frankreich, Italien schauen, da werden die Konflikte dann halt auch auf der Straße ausgetragen oder wird der Manager mal gefesselt oder sonst was. Ja? Also das versucht man eben über das Einigungsstellenverfahren zivilisiert zu machen und das bekommen wir auch hin. Aber Sie haben mich ja noch den Verfahrens gefragt,
wie sind
Sie abgeschweift?
Ja, aber das ist ja schön. Das ist auch interessant.
Termin, dann gibt es den Termin, dann terminiere ich und lade die Beisitzer beider Seiten ein. Wenn die Anwälte, wie Sie manchmal wahrscheinlich auch, Herr Dr. Hund, nicht Beisitzer sind, sondern Verfahrensbevollmächtigten, natürlich auch die Verfahrensbevollmächtigten mit dazu, den Gewerkschaft oder die Gewerkschafterin mit dazu. Und dann kommt es zum Termin und das Verfahren läuft eigentlich wirklich.
Wo findet das statt?
In der Regel beim Arbeitgeber.
Irgendwo im Konferenzraum dann, ne?
In ihrem Konferenzraum.
So haben wir es ja meistens auch, ja.
Ich schaue natürlich auch, dass
manchmal gibt es auch Externe. Ich habe es auch schon erlebt, dass die gesagt haben, da gehen wir in ein Hotel oder in irgendein Restaurant, weil wir wollen da irgendwie für uns sein, so ein bisschen klausurmäßig. Genau, ja. Aber in der Regel ist es wahrscheinlich schon auch bei mir auch in 80% der Fälle der Arbeitgeber.
Ja. Auch schon alles erlebt oder in irgendwelchen Hotels, wo man dann schon weiß, man hat einen zweiten oder einen dritten Tag, den man wahrscheinlich brauchen wird, dann geben wir in irgendein Hotel, wo man sich dann trifft. Also auch sowas ist möglich und wo man dann ohne große Anfahrtszeiten auch sehr früh wieder beginnen kann. Also völlig verschieden, wo der Ort ist, aber in der Regel in der Betriebsstätte. So muss man es letztendlich sagen und so ist es auch.
Wie tauchen Sie da auf? So wie heute?
So wie heute.
Genau, so habe ich Sie bisher auch erlebt. Ja. Keine Robe, kein schwarzer Anzug.
Die Gerichtsrobe habe ich schon längst abgelegt.
Da kommen wir auch noch
dazu. Ich bin so ein bisschen auch noch als Richter in der privaten Schiedsgerichtsbarkeit tätig. Ah, ja. Also das ist auch noch, was ich gelegentlich auch noch mache, aber auch da gibt es keine Robe mehr. Also
das ist auch meine Erfahrung.
Die Robe habe ich vor vielen, vielen Jahren abgelegt. Ich bin dann ja auch vom Richterjob in die Wirtschaft rausgegangen und habe da aber nebenbei Einigungsstellen auch weiter gemacht. Aber die Richterrobe war eigentlich ab dem Zeitpunkt abgelegt und bin als Anwalt zugelassen. Ja, und bin auch in der Münchner Anwaltskammer und habe aber, wie gesagt, keine großen Tätigkeiten mehr, die ich auf gerichtlicher Ebene machen würde. Ich springe schon ganz in wenigen Fällen mal im Bekannten- und Verwandtschaftskreis mal ein und spiele auch noch gerichtlichen Anwalt auf ganz, ganz
selten. Ah ja, okay, das würde ich ja mal gern sehen, wenn Sie das als Anwaltskollege
voll bin sind. Ich aber das Gericht
auf. Vielleicht habe ich ja mal einen Termin, wo Sie zufällig irgendwie einen vor mir haben, genau. Okay, aber dann kommen Sie rein und was ja meine Mandanten oft überrascht ist, dass jetzt dann nicht irgendwie gar nicht so viel gemeinsam da verhandelt wird den ganzen Tag, sondern dass die da auch relativ viel warten müssen, nämlich auf was, dass sie vielleicht doch auch mal wiederkommen, weil was machen sie teilweise? Vielleicht wollen sie es unseren Followern auch mal ein bisschen beibringen, wie das dann so losgeht und was dann passiert.
ich müsste manchmal Wegegeld bekommen, ja, also so könnte man es auch formulieren. Also ich laufe viel zwischen den Parteien hin und her.
Mhm. Das heißt, man separiert die dann teilweise?
Man separiert, weil man genau weiß, im Plenum kann das und das oder wird das und das niemals gesagt, was man gegebenenfalls in getrennten Gesprächen mit den Parteien erörtern kann, und es ist sehr wichtig. Also ich führe normalerweise in den Regelungsgegenstand ein, stellen wir kurz dar, wo die streitigen Punkte oder der streitige Punkt ist, und dann macht man eine kurze Besprechung im Plenum der Sach- und Rechtslage.
Haben Sie da ein Beispiel vielleicht, gerade ein aktuelles, wie das mal so gegangen ist, so ein plakatives, wo Sie sagen, da ging es um das und das, dann bin ich da rein, die Fronten waren verhärtet, so kenne ich es ja, ne, am Anfang, sonst wären wir ja nicht zusammen in der einigen Stelle. Und dann rede ich mit denen getrennt und dann erzählen die mir XY, oder wie muss man sich das dann vorstellen? Ich wäre ja gern mal dabei. Ich sehe es ja immer nur auf der einen Seite, wenn sie mit der Arbeitgeberseite sprechen.
Ja. Gut, das ist der Vorteil des Vorsitzenden. Dann, Dr. Hund.
Oder auch der Nachteil.
Genau. Also, sie kriegen es dann natürlich in getrennten Gesprächen von beiden Seiten mit. Also ich habe noch nicht eine Einigungsstelle gehabt, und ich mache das jetzt seit 30 Jahren, wo ich ohne getrennte Gespräche nur im Plenum weitergekommen wäre. Und es ist natürlich insbesondere bei Sozialplanverhandlungen, ich hatte unlängst in Göttingen eine große Einigungsstelle für eine Betriebsschließung vom Maschinenbaubetrieb, Betriebsschließung, eigentlich Verlagerung der Produktion Richtung China. Und es ist völlig undenkbar gewesen. Die Parteien waren total weit auseinander, also hohe zweistellige Millionenbeträge auseinander. Manchmal sind sie auch um dreistellige Millionenbeträge.
Ich sage Abfindung, ne? Wahrscheinlich vor allem.
Genau. Ja. Und da kommst du nur weiter in getrennten Gesprächen und wenn du dann selbst einen Vorschlag machst. Ja. Also es geht nicht anders. Also die Akzeptanz ist normalerweise groß, und die Anwälte auf beiden Seiten, dann auch die Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbandsvertreter, die mich kennen, die wissen letztendlich, dass wenn ich mal einen Vorschlag mache, dass ich da selten nochmal davon weggehe oder mich wegbringen lasse. Und dann versuche ich natürlich auch, diesen Vorschlag durchzubringen. Ja. Es ist ja oft so, dass man, das darf ihm allerdings nicht passieren, als Einigungsstellenvorsitzender dann allein dazustehen. Ne? Also ich muss eben dann genau in diesen getrennten Gesprächen ausloten. Ja, ich denke mal was, wo es hingehen
könnte. Wo könnte der Overlap sein?
Genau,
ja.
Genau. Und dann versuche ich das bei den Parteien auszuloten, weil eine Partei muss ja mit mir mitgehen, außer sie enthalten sich im Spruch
dann. Ne?
Also das wäre auch noch möglich. Ja. Also habe ich auch schon in Sprüchen gehabt, wo ich den Spruch allein gemacht habe.
Muss man vielleicht nochmal erklären, der Einigungsstellenvorsitzende für alle, die es noch nicht so oft erlebt haben, der hat sozusagen, der ist das, wie sagt man, das Zünglein an der Waage. Ja, der hat das entscheidende Vote. Es wird abgestimmt, jeder Beisitzer und der Einigungsstellenvorsitzende, die haben die gleichen Stimmanzahlen, ne? Ja. Oder die Stimme zählt gleich viel, ja, von jedem hat das gleiche Gewicht. Aber klar, typisch ist es natürlich, dass die Arbeitgeberseite für ihren Vorschlag stimmt und die Betriebsratsseite für ihren Vorschlag oder vielleicht gegen den Vorschlag des Arbeitgebers und umgekehrt. Und dass dann halt, wenn es nicht zu einer Mehrheitsentscheidung ohne den Vorsitzenden kommt, dann machen Sie eine zweite Runde und dann stimmen Sie mit ab.
Genau. Ja? Ich leite dann praktisch, also wenn ich zu keiner Einigung komme, auch in getrennten Gesprächen nicht, leite ich in das Spruchverfahren über. Da müssen alle raus aus dem Sitzungssaal.
Bis auf die Beisitzer.
Bis auf die Beisitzer, ne? und meine Wenigkeit. Und dann geht es erstmal weiter. Ja, ich muss ja erstmal fragen, ob weitere Beratung gewünscht wird. Der Regel nicht mehr der Fall. Ja. Wobei ich da auch schon Spruchverfahren hatte, die haben auch 2 Tage gedauert.
Ach was, echt?
Weil man wieder in die Beratung eingestiegen ist.
Ach ja, okay, das habe ich also so noch nicht erlebt.
Sehr, sehr schwierigen Parteien. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Also es ist
zu den Kuriositäten kommen wir gleich noch. Ja, genau, es gibt noch die eine oder andere.
Also auch das kann passieren. Und dann kommt es zur ersten Abstimmung, da stimme ich nicht mit. Da habe ich auch schon kurioseste Sachen erlebt.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel bei einem großen Krankenhaus, bei einer Arbeitszeitregelung in Oberbayern, wo ich dann 2 Beisitzer auf beiden Seiten hochgradig schwierig, wie die Betriebsratsvertreter noch mit dabei waren. Dann waren die Betriebsratsvertreter draußen. Ja. Und dann kam es zur ersten Abstimmung über den Antrag des Arbeitgebers. Und der Rechtsanwalt des Betriebsrats und der Gewerkschafter haben für diesen Antrag gestimmt.
Okay. Er war wahrscheinlich längste Zeit der Rechtsanwalt des Betriebsrats.
Genau. Und die Gewerkschafter wollten sie auch nicht mehr sehen.
Ja. Okay.
Also, aber das war hochgradig kurios. Also man erlebt wirklich die kuriosesten Dinge in solchen Einigungsstellenverfahren. Aber normalerweise geht es natürlich unentschieden aus. In der ersten Abstimmung die Beisitzer, Beisitzerinnen des Betriebsrats und die der Arbeitgeberseite stimmen 2-2, 3-3, 4-4. Und dann muss ich nochmal fragen, ob man in die Beratung gehen will. Ist ja auch denkbar. Mhm. Und erst dann kann ich zur zweiten Abstimmung kommen im Spruchverfahren und da stimme ich dann mit.
Mhm. Ja. Und dann muss man im Zweifel auch begründen, warum er so gestimmt hat, ne, hinterher.
Ja, also das werde.
Und die Parteien haben natürlich auch die Möglichkeit, soweit sie beschwert sind jedenfalls, den Spruch anzufechten. Ne? Ja. Und dann geht es beim Arbeitsgericht weiter über die ganze Geschichte.
Ja. Also es müssen, die Einigungsstelle hat ja ein großes Ermessen, aber sie darf eben nicht ermessensfehlerhaft handeln. Also sie darf beim Sozialplan kein Sozialplanvolumen ausschütten, das dann das Unternehmen gefährden würde. Ich habe das ja vorhin ein bisschen geschildert gehabt. Ja. Also das wäre ein Ermessensfehler, eine Ermessensüberschreitung. Und die müsste dann innerhalb von 2 Wochen ab dem Zugang des Spruches. Ich lasse die Sprüche normalerweise in einer Stelle immer gleich zugehen und überreiche die unterschrieben den Betriebsparteien. Und dann muss innerhalb von 2 Wochen beim Arbeitsgericht eine Anfechtung des Spruchs erfolgen. Bei Rechtsfehlern gibt es diese Frist nicht. Also die können auch noch später passieren. Ja. Also es können auch Rechtsfehler in der Einigungsstelle passieren. Ja, und die können dann auch vom Arbeitsgericht angegriffen werden. Zum Beispiel, ich habe rechtliches Gehör nicht gewährt oder solche Sachen. Das ist alles denkbar. Oder habe eine Entscheidung gemacht, wo es vielleicht gar kein Mitbestimmungsrecht gibt.
Also dann sozusagen die Zuständigkeit der Einigungsstelle zu Unrecht bejaht.
Genau, ja. Die Zuständigkeitsfragen habe ich immer häufiger in letzter Zeit.
Ja, bei uns kommen sie auch häufiger vor.
Also ganz, ganz erstaunlich, ist die Einigungsstelle überhaupt zuständig und dann Zuständigkeitsfragen auch nochmal in der Einigungsstelle ist eigentlich der lokale Betriebsrat, der Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat zuständig auch. Nicht oft sehr, sehr heikel. Ich bin ja auch in vielen großen Konzernen unterwegs und da taucht diese Problematik immer wieder auf. Ja. Arbeitgeber wollen auch immer ganz gerne mit dem Konzernbetriebsrat oder mit dem Gesamtbetriebsrat verhandeln. Und die lokalen Betriebsräte pochen dann auf ihre eigenen Rechte. Also ich hatte da ein Einigungsstellenverfahren beim ganz großen Telefon- und Internetanbieter im letzten Jahr. Da ist bis aufs Messer gestritten worden, ob der lokale Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat zuständig ist. Auch deshalb übrigens, das muss man auch manchmal wissen, es sind manchmal andere als rechtliche Befindlichkeiten da in so Einigungsstellenverfahren, weil sich der lokale Betriebsrat einfach vom Konzernbetriebsrat nicht mehr ordentlich vertreten fühlte.
Gut, die sind sich ja auch nicht immer ganz grün, ne? Die einzelnen Betriebsratsgremien. Also stellt sich ja die Arbeitgeberseite auch oft so als einheitliche Front vor. Aber erstens gibt es natürlich zwischen den einzelnen Betriebsräten manchmal, das sind ja auch alles Menschen, ne? Da gibt es halt Sachen, die funktionieren nicht. Manchmal gibt es unterschiedliche Interessen.
Absolut.
Und teilweise gibt es das ja sogar in den Betriebsratsgremien selbst, ne? Dass es da, dass die sich auch nicht untereinander alle immer grün sind. Also ja,
ja, Sie haben es sind Menschen. Lieber Dr. Hund, es waren ja vor kurzem erst Betriebsratswahlen.
Ja, klar.
Es ist ja jetzt die Betriebsratswahlzeit erst ausgelaufen.
Ja, genau, ja.
Es sind, so was ich das Gefühl habe, nicht weniger unterschiedliche Listen zu den Wahlen angetreten. Und ich habe wirklich große Konzerne, da sind ja, fast ein Dutzend oder mehr.
Das ist spannend.
Vertreten.
Das ist spannend. Das habe ich mir auch in der Vorbereitung überlegt. Wie ist es eigentlich? Sie sind da länger im Geschäft als ich, ja, wo wir ja fast gleich alt sind. Ja, machen Sie das schon ein bisschen länger
vielen
als
Dank,
ich?
Vielen Dank.
Wie war es denn? Also ja klar, wir kommen ja aus einer Zeit, wo natürlich Milch und Honig floss, ne? Lange Jahre, die Wirtschaft hat geboomt, das waren eher Verteilungsfragen. Jetzt wird es natürlich weniger, jetzt geht es massiv um Existenzen, um Arbeitsplatzabbau, kann man auch verstehen, dass da ganz andere Bandagen plötzlich angelegt werden.
Aber wir hatten die Situation ja auch schon mal vorher. Ne? Also ich kann mich da gut erinnern, da war ich zwar noch nicht Rechtsanwalt, aber da haben wir hier Massenarbeitslosigkeit gehabt in dem Land. Das waren so die Ende 90er, frühe 2000er Jahre vor Agenda 2010, bevor dann irgendwann die Regierung Merkel auch kam und dann zumindest es da dann auch anders wurde. Ob das jetzt aufgrund der Regierung war oder nicht, das lassen wir dahingestellt. Das ist auch nicht unser Job, das zu bewerten. Aber war es denn damals eigentlich genauso, dass man da mehr auf Spruch gegangen ist, dass da innerhalb von Betriebsratsgremien plötzlich mehrere Fronten sich gebildet haben? Also meine Frage zielt eigentlich darauf hin, wir erleben in der Gesellschaft eine gewisse Polarisierung, in der Politik eine gewisse Polarisierung. Ja. Und in Ihrem, nach Ihrem subjektiven Eindruck natürlich nur, ja, nur dazu können Sie sprechen, sieht man diese Polarisierung auch auf der betrieblichen Ebene mittlerweile?
Teilweise durchaus. Mhm. Also das ist und man sieht auch die Politisierung. Ja. Ich hatte unlängst eine Einigungsstelle, da war der Betriebsratsvorsitzende AfD-Mitglied. Mhm. Also auch sowas gibt es mittlerweile.
Ich meine, die AfD hat in den Umfragen 30%. Es wäre eigentlich merkwürdig, wenn es nicht gäbe.
Ja, ne? So ist es. Ja. Also man merkt da schon einiges und man sieht auch oft, also insbesondere bei Konzernbetriebsratsgremien dann oft auch, wo die verschiedenen Einflüsse dann auch zum Teil sich in der Einigungsstelle auswirken. Mhm. Alkoholverbots- und Drogenverbots-Einigungsstelle beim großen Autokonzern gemacht. Mhm. Und da ist der Betriebsratsvorsitzende deshalb nicht in der Einigungsstelle gewesen als Beisitzer, weil er eigentlich mit dem Arbeitgeber auf der Linie war. Ja, das muss her. Mhm. Und sie haben ja oft
und sich aber nicht durchsetzen innerhalb seines Gremiums dann.
Im Gremium nicht durchsetzen als Vorsitzender.
Mhm. Ist
auch keine gute Situation.
Ja, keine gute Situation, ja.
Aber passiert. Und ja, und man hat auch dann in der Einigungsstelle gemerkt, wie auch bei den Beisitzern und die sonstigen parteiöffentlichen Teilnehmer, die da waren. Ja, es kann ja parteiöffentlich, können ja außer dem Beisitzer noch andere mit in der Einigungsstelle beraten. Wenn es sich den Spendenverfahren geht.
Genau. Und wenn man sich da einig ist, ne? Genau.
Wenn man sich da einig ist, genau. Und unter dem Gesichtspunkt merkt man dann schon, wie die unterschiedlichen Linien natürlich dann auch im Betriebsrat laufen. Und Sie haben es auch häufig bei Vergütungsregelungen, habe ich jetzt auch unlängst gemacht beim großen britischen Unternehmen, ja, wo der Betriebsrat dann auch, oder einzelne Betriebsräte, wo man dann auch merkt, ja, die sind eigentlich ein bisschen auf einer anderen Linie, als es vom Betriebsrat so als Mehrheitslinie dann geschildert worden ist. Aber das ist so. Übrigens, das Phänomen hat man auch auf Arbeitgeberseite, Herr Doktor, und Sie werden es auch erleben, wo der Personal halt mal eine andere Auffassung hat als der Finanzer. Ne? Also solche Sachen gibt es dann doch häufig, sei es bei Arbeitszeitmodellen, aber sei es insbesondere natürlich auch bei Sozialplan oder Vergütungsregelungen dann. Ja? Wir haben die Tarifverträge gehen ja immer mehr zurück vom Anwendungsbereich her. Und das heißt, ich habe also bei mir jedenfalls immer mehr Regelungsgegenstände, die Vergütung betreffen. Ja. Mhm. Und dann haben sie immer mehr natürlich auch variable Vergütungen in den Unternehmen. Das geht oft ganz weit runter bis zu den Angestellten, zu den einfachen Angestellten rein. Und unter dem Gesichtspunkt haben sie natürlich ganz stark die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats innerbetrieblich dann, wenn es um die Verteilung der Vergütung geht. Und das sind schon problematische Fragen, insbesondere, weil man es häufig natürlich mit internationalen Konzernen zu tun hat, die deutsche Mitbestimmung dann überhaupt nicht kennen. Und wenn ich bei einem großen indischen Konzern dann die weltweite Vertriebspolice erstmal eindeutschen und dann in die deutsche Mitbestimmung bringen muss.
Tell me about it.
Das sind lange Aufgaben.
Ja, absolut, absolut. Aber spannender Punkt, tatsächlich haben wir ja auch auf Arbeitgeberseite die Situation, das gibt's, dass mir jemand vom Management sagt, also meine persönliche Meinung ist übrigens eine ganz andere. Ich würde es anders machen. Ich finde das nicht gut. Aber natürlich müssen sie es und vertreten es dann auch entsprechend im Sinn des Unternehmens, wie es halt vom Top-Management oder von wem auch immer eben gewünscht ist. Und das Gleiche gibt es natürlich auf Betriebsratsseite auch. Genau. Ne? Was ich manchmal so ein bisschen sehe, ist das Missverständnis, dass die dann vielleicht auch mal untereinander außerhalb der Gremien sprechen und sich da eigentlich relativ schnell einig sind. Kommt natürlich öfter auch mal der Eindruck zustande, ja, die sind eigentlich gar nicht so weit weg von uns. Und plötzlich sitzt man halt wieder in den Verhandlungen oder da ist jeder wieder in seiner offiziellen Rolle drin und da sieht es dann wieder ganz anders aus. Das liegt aber natürlich in der Natur der Sache und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen für viele, die es noch nicht so oft gemacht haben, auf beiden Seiten übrigens, Arbeitgeber und Betriebsrat, dass natürlich jeder auch seine Rolle hat und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren. Das muss man auch verstehen, wenn man was gemeinsam erreichen will. Man muss also sich auch in die Rolle des anderen reinversetzen können und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Das scheint mir, ist mal auch mein subjektiver Eindruck, dass es da so ein bisschen schwieriger wird mit dem gegenseitigen Verständnis. Und vielleicht ist es auch ein bisschen was, was wir in unserer Gesellschaft insgesamt sehen, dass jeder so ein bisschen sich sieht und seine Blase und seine Perspektive und so ein bisschen das Verständnis für die Rolle des anderen da auch fehlt, der ja eben auch eine Rolle hat. Ja, und diese Trennung und Abstraktion zwischen Rolle und Person ist manchmal vielleicht nicht ganz einfach. Aber ja, es ist auch nicht einfach. Ne? Es sind halt Menschen und es geht ja auch um wichtige Dinge, die zumindest mal, es geht nicht um Krieg und Frieden meistens bei uns, aber es geht natürlich schon um Sachen, die eben Einschnitte bedeuten in die Leben der Menschen und der Betroffenen. Ne? Das muss man, glaube ich, sagen.
Also es ist so und aber jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, den man immer wieder auch sieht. Ja, ich war ja nun auch unter anderem als Arbeitsdirektor in der Wirtschaft und in der Industrie tätig. Und
also als Vorstandsmitglied für Arbeit.
Vorstandsmitglied.
Ja, als CHRO wird man heutzutage neudeutsch vielleicht sagen.
Genau. Ja, genau. Ich hatte nicht nur Personalressorts, sondern auch andere Ressorts im Finanzbereich dann auch noch mit, unter anderem auch Recht. Aber als Vorstand in einem großen Konzern geht es natürlich auch darum, seine Rolle einzunehmen. Ja. Manchmal auch gar nicht so einfach für mich gewesen, übrigens, wenn du von einer Richterposition kommst. Ich bin von der Richterposition in die Wirtschaft gewechselt und bin dann in den Vorstand eines großen Energieunternehmens gegangen. Und die Rolle muss man dann schon finden auch und die muss man einnehmen können. Ja? Und du gehörst auch als Arbeitsdirektor dann zu einer bestimmten Seite und auch das muss man dann natürlich auch so akzeptieren, auch wenn man natürlich seine Betriebsräte als Ansprechpartner und alles hat und da versucht, ist auch das der Sinn von einem Arbeitsdirektor, so zweiverträgliche Lösungen hinzubringen.
Natürlich, hat ja auch kein Unternehmen dran, per se verbrannte Erde zu hinterlassen. Es gibt immer ein paar schwarze Schafe, das wissen wir. Aber ich kenne eigentlich die meisten, ich kann eigentlich für meine Mandanten sagen, alle, ja, Mandanten, die sich nicht leicht tun mit gewissen Entscheidungen. Auch die wissen ganz genau, was es bedeutet, Arbeitnehmern Sachen wegzunehmen, die toll finden oder auch Einschnitte machen zu müssen und dass das nicht eine tolle Stimmung bringt. Und ich glaube, dass die mindestens so oft schlecht schlafen wie die Betriebsräte auch in dem Zusammenhang. Ich möchte gar nicht über die Betroffenen sprechen, weil für die geht es manchmal wirklich um die Wurst. Das ist nochmal vielleicht was ganz anderes. Aber zu glauben, dass da das Management da einfach durchregiert und da kalt entscheidet, trifft. Ich erlebe das jedenfalls ganz anders.
Ja. Aber das ist halt, wie gesagt, das Problem, das viele dann haben. Wir haben nicht mehr die 70er, 80er Jahre. Ja. Also die
Deutschland AG.
Deutschland AG, die Wirtschaft ist in einem Dauerprozess, ist in einem dauernden Veränderungsprozess. Und das muss man akzeptieren, dass das so ist. Und man kann sich nirgendwo mehr ausruhen. Unsere Aufgabe ist halt, dass, wenn es dann Konflikte gibt, unsere bescheidene Aufgabe, das zu moderieren.
Ist aber auch eine ehrenvolle Aufgabe.
Finde ich auch.
Ja. Ja, Herr Dr. Schmidt, jetzt haben wir ja viel über die Einigungsstelle per se gesprochen, aber jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen über Sie sprechen. Wie wird denn eigentlich Einigungsstellenvorsitzender oder vielmehr, wie sind Sie Einigungsstellenvorsitzender geworden?
Das fast wie die Jungfrau zum Kind. Also es ist, ich war ja ungefähr knappe sieben Jahre im Ministerium, Arbeits- und Sozialministerium, hier in München tätig. und bin dann Arbeitsrichter in Weiden geworden.
Ja. Weiden in der Oberpfalz. Also
Ministeriumszeit, Weiden in der Oberpfalz, genau. Und mein Kollege, der Herr Werner, der hatte, nachdem ich da vielleicht 4 Wochen als Richter tätig war, ist zu einem Einigungsstellenvorsitzenden angerufen worden. Und er hat mir dann erzählt, er hat noch nie in seinem Leben eine Einigungsstelle gemacht, ob ich die denn machen würde. Mit dem Hinweis, Klaus, du kannst das.
Er hat eine gute Menschenkenntnis gehabt, offenbar.
Ja, ich habe mich da noch kurz mal in das Thema Einigungsstelle vertieft und habe ihm gesagt, ich mache das. Mhm. Und die Einigungsstelle war in Schwarzenfeld, beim großen Fliesenwerk. Mhm. Und
was ging's?
Neue Arbeitszeitregelung.
Ah ja,
neue
spannend.
Schichtmodelle und super. Sonstige Dinge. Also
eigentlich ist ja auch viel Musik drin, auch für den Arbeitgeber, ne? Muss man sagen. Über Schichtzeitenoptimierung kann man so viel Produktivität rausholen, ohne dass man irgendwie was mit Arbeitslöhnen oder irgendwie Personalbestand verändert. Also da ist ja auch wirklich viel Bewegung drin.
Absolut. Mhm. Und die Gestaltung musste ein bisschen effektiver erfolgen, wenn ich es mal so salopp sage. Darf. Und wir haben dann auch nach 2 Verhandlungstagen die Einigungsstelle hinbekommen.
Mit Einigung.
Mhm. Und das ist wirklich super gelaufen. Und das war die erste und letzte Einigungsstelle, wo ich am Schluss der Einigungsstelle einen Schnaps trinken musste.
Ah ja.
Weil der Geschäftsführer dann, nachdem wir das erfolgreich abgeschlossen hatten, für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Einigungsstelle eine Runde Schnaps auf dem Tablett jeden ein Glas überreicht hat.
Würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr machen, aber dafür gäbe es vielleicht heute einen Smoothie, ja, oder irgendwas.
Das war auch wirklich vor ungefähr 30 Jahren. Aha, also ja. Das war da, wo ich nach meiner Ministeriumszeit eben als Arbeitsrichter in Weiden angefangen hatte. Und so bin ich nach 4 Wochen Richterzeit zu meiner ersten Einigungsstelle gekommen. Mhm. Und ich habe das dann selbst nicht geglaubt, was das für ein Selbstläufer geworden ist.
Da haben Sie Blut geleckt.
Ja, es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und dann sind die Einigungsstellen praktisch wie von selbst losgegangen.
Was ist das Faszinierende an Ihrer Tätigkeit, wenn Sie so einen wichtigsten Punkt nennen dürften, was Ihnen da besonders viel Freude macht? Was ist die besondere Herausforderung oder was ist der Kick, den Sie daraus haben?
Parteien, die im Konflikt sind, zusammenzubringen. Mhm.
Und das funktioniert auch gut.
Ja, wenn da wirklich funktioniert, das wirklich gut. Wie gesagt, wobei ich mich auch nicht scheue, dann, wenn nichts mehr weitergeht, auch in Spruchverfahren zu gehen, Spruch zu machen. Also das gehört dazu, finde ich. Und man darf als Einigungsstellenvorsitzende jetzt nicht um einen Vergleich betteln oder sowas. Das geht nicht.
Ja, also, sollte man ja eh nie tun, auch als Partei nicht.
Sollte man wirklich nicht tun. Und das zweite Faszinierende ist, weil Sie mich dann auch gefragt haben, Herr Dr. Hund, für sich selber, dann, man ist da ja relativ einsam als Einigungsstellenvorsitzender, eine Lösung zu entwickeln, mit der beide Seiten leben können. Das ist hochgradig spannend und faszinierend und darum mache ich es auch immer noch, weil es mir Spaß macht.
Und kriegen Sie da auch Feedback entsprechend? Also wir kriegen ja als Arbeitgeberanwälte laufend Feedback. Meistens Gutes, aber auch wenn der Mandant sagt, da hätte ich mir mehr vorgestellt oder das würde ich eher anders machen, natürlich auch diese Art von Feedback. Wie ist es als Vorsitzender einer Einigungsstelle? Kommen die Parteien und schlagen hinter auf die Schulter und sagen, das haben sie mal einen tollen Kompromiss ausgehandelt oder müssen sie sich da schon selber auf die Schulter klopfen?
Also selbst klopfe ich mir nie auf die Schulter, aber es gibt wirklich, ich habe in den 30 Jahren jetzt, wo ich das mache, also wirklich sehr, sehr viele Parteien erlebt, die symbolisch auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, es war echt klasse, wir haben eine Lösung jetzt bekommen. Ja. Und, oder endlich eine Lösung bekommen. Und, aber es gibt auch den Enttäuschungsaspekt, also darf man auch nicht vergessen. Und gehört auch zum Geschäft dazu. Es gelingt nicht immer eine Lösung, wo beide Seiten einigermaßen zufrieden sind. Mhm. wenn beide Seiten dann gleich enttäuscht sind, dann ist ja auch wieder gut. Aber es gibt schon auch gelegentlich den Weg, wo man einer Seite wehtun muss. Also so ist es nicht. Ja. Also wir sind hier keine gute Laune Menschen, die da unterwegs sind, sondern versuchen die Lösung zu finden. Wir versuchen für beide Seiten eine ordentliche, praktikable Lösung zu finden. Und wir versuchen, also das halte ich schon auch für ganz, ganz wichtig, dass das Unternehmen weiterläuft.
Mhm. Ja. Und die Arbeitsplätze natürlich dann auch weiter bestehen.
Und die Arbeitsplätze dadurch weiter bestehen. Und ich habe es vorhin ja schon angesprochen gehabt, Herr Dr. Hund, das ist bei Sozialplanverhandlungen oft wirklich schwierig, weil da die Erwartungshaltung eine riesengroße ist, was das Abfindungsvolumen dann oder das sonstige Volumen an sonstigen Leistungen betrifft. Und wo man halt, wenn man sich die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen anschaut, halt wehtun muss, damit der Bestand des Unternehmens erhalten
wird. Zumal man ja nach der Rechtsprechung des ersten Senats des BRG so erst auf der zweiten Stufe zu den Kennzahlen kommt typischerweise. Ne? Also das BRG sagt ja auch, also erstmal gibt es ja relativ viel Ermessen. Und wenn das Unternehmen erstmal eine Entscheidung trifft, dann ist die sowieso nur auf Rechtsmissbrauch sozusagen überprüfbar, also nicht auf die Zweckmäßigkeit. Und was dann das Volumen eines Sozialplans angeht, da, wenn ich den ersten Senat richtig verstehe, geht es ja so, dass die sagen, auf der ersten Stufe reicht es ja schon, wenn du sozusagen kompensiert hast die Nachteile. Ja? Also wir müssen erstmal gucken, was sind die Nachteile und das darf ich prognostisch entscheiden und da kann ich auch ein bisschen schematisch rangehen. Ja? Ja. Kann das natürlich nicht auf jeden Einzelfall runterbrechen.
Ja, manchmal muss man es sogar. Entschuldigung, wenn ich unterbreche.
Gerne.
Ich habe auch schon Sozialplaneinigungsstellen, da sind wir tatsächlich auf den Einzelfall gegangen. Mhm. Also das kann natürlich nur in einem überschaubaren Rahmen dann passieren. Ja? Aber da war auch der Betriebsrat so stark dahinter, dass man wirklich die Nachteile sehr exakt geprüft haben. Ja. Also das war schon sehr filigran, sagen wir es mal so.
Sehr gut. Jetzt muss man natürlich sagen, für alle, die es nicht wissen, in Deutschland gibt es gar nicht so viele Einigungsstellenvorsitzende, und zwar, da meine ich sowohl Männlein als Weiblein, wobei es tatsächlich immer noch mehr Männlein sind, wenn man ehrlich ist, die wirklich regelmäßig und permanent immer wieder angefragt werden. Es machen viele aktive Richter auch Einigungsstellen, die haben aber teilweise Restriktionen, die dürfen gar nicht so viel machen teilweise. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass so mancher Richter, aktive Richter, das manchmal auch gar nicht so leicht findet, aus seiner Richterrolle rauszukommen in den Einigungsstellenvorsitzenden. Da gibt es natürlich auch löbliche Ausnahmen, absolut. Und dann gibt es natürlich diejenigen wie Sie, gibt noch zwei, drei andere meines Wissens, um so zu sagen, die alle eigentlich aus dem Richterdienst kamen mal ursprünglich und die aber irgendwann gesagt haben, das macht mir so viel Freude und das ist eigentlich das, was mir Spaß macht, nicht das Recht sprechen per se, sondern die Einigung herbeizuführen, dass die ihren Richterjob, ihre Robe an den Nagel hängen und sagen, wir machen das jetzt auch Fulltime, hat natürlich den Vorteil, dass die auch besser verfügbar sind, und sie haben natürlich auch andere finanzielle Anreize, da auch verfügbar zu sein, ganz richtig. Aber trotzdem ist es ja so, ist glaube ich auch kein Geheimnis, man kann ganz gut leben davon, wenn man Einigungsstellen macht, wenn man eben gebucht wird. Ja. Wenn es aber so einfach wäre, würde es ja eigentlich jeder machen. Man muss ja gar nicht offiziell Richter sein oder irgendeine Position haben, man muss eben die Kenntnisse haben. Ne? Ja. Könnte auch jeder beliebige Rechtsanwalt im Zweifel machen,
letztendlich ja,
der halt arbeitsrechtliche Kenntnisse hat. Es gibt aber tatsächlich eben nur diese, sagen wir mal, zwei Handvoll, die man immer wieder sieht und immer wieder hört und die auch bei beiden Parteien akzeptiert werden. Was ist denn das Geheimnis? Herr Schmidt, wollen Sie das uns hier verraten, unseren Followerinnen und Followerinnen? Also, ist es tatsächlich so, dass man da eine besondere Gabe haben muss oder besondere Techniken? Und Sie müssen jetzt nicht alles erzählen, aber so ein bisschen neugierig sind wir da schon.
Also ich glaube, eine besondere Gabe, Leute zum Menschen zum Kompromiss zu führen, die gehört dazu. Mhm. Also wenn man die nicht hat, dann soll man entscheiden. Aber die Einigungsstelle, wie sie ja schon Einigungsstelle heißt, ist halt nun dazu da, möglichst eine Einigung zu finden. Und das sollte auch sozusagen das grundsätzliche Ergebnis auch sein. Und ich denke, man braucht eine bestimmte Gabe dazu. Man braucht vielleicht auch eine bestimmte Vertriebstechnik, wie man Ergebnisse gut verkauft. Ich glaube, das gehört auch mit dazu. Ja? Also ich sage das jetzt mal so ganz offen.
Und wir sind ja unter uns, hört niemand zu.
Genau. Also eine gewisse vertriebliche Gabe, Ergebnisse dann auch zu verkaufen, auch an den Parteien als schmackhaft zu machen, gehört auf jeden Fall mit dazu. Aber ich denke mir mal, der Hauptpunkt ist wirklich der, wie kann man Frau Kompromisse finden? Und wie kann man solche Kompromisse finden, die akzeptabel sind? Es ist manchmal, wenn man in bestimmte Akten sieht, dann denkt man, ich habe mal als Richter hinter einem anderen Kollegen hergearbeitet, der hat es super aufbereitet, alles toll gemacht gehabt. Aber ich habe mir dann immer gedacht, Mensch, warum haben sich da diese 200 Akten angehäuft? Der Kompromissvorschlag hat nie gestimmt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Der war immer daneben. Und dann, wenn man daneben ist, kann man nicht zur Kompromissfindung gelangen. Und ich denke schon, das ist der entscheidende Punkt. Ich habe diese 200 Fälle, die da bei mir übrig geblieben sind, übrigens bis auf 3 Urteile, alle dann weggebracht. Und das war gar nicht so schwer, weil der hat das alles sachlich und rechtlich, der hat seine
super gemacht.
Zettel in der Akte super gemacht. Ja. Und aber die Kompromissfindung, die ist
hätte vielleicht eher ans OLG gepasst, ja, oder in die ordentliche Gerichtsbarkeit. Weil tatsächlich stellen wir schon fest, dass es bei den Arbeitsgerichten doch viel mehr auf Vergleich rausläuft. Ist natürlich auch der besonderen Interessenlage geschuldet oft. Ja. Aber dass Arbeitsrichter da in der Regel mehr Skills haben, die Leute zu einem Vergleich hinzubekommen, jedenfalls die Erfahrenen. Woran liegt das eigentlich? Hat jetzt nichts mit der Einigungsstelle per se zu tun, aber ich würde es gern wissen. Ein Kollege von Ihnen, mit dem habe ich das mal besprochen, der hat gemeint, eigentlich kann es nur mit der Kultur zu tun haben, denn seine Frau sei Amtsrichterin, die hätte genauso viele Verfahrenseingänge wie er. Die würde aber bei jedem zweiten Fall eine Beweisaufnahme machen und wird entscheiden und er wird halt fast alles wegvergleichen. Also ist das nur ein Klischee oder ist es nur ein subjektiver Eindruck von uns oder würden Sie dem auch zustimmen?
Also ich würde zustimmen, aber einen großen Punkt noch mitmachen, ja, es liegt auch an der Materie. Also das muss man schon auch sehen. Ein Kündigungsschutzprozess lechzt eigentlich nach einem Vergleich.
Klar.
Ja, und wenn Sie da am Amtsgericht dann einen schwierigen Nachbarstreit haben, ja, okay. die vergleichen sich halt nicht.
Ja. Ja.
Und es liegt dann doch im Prinzip im Interesse dann oft, wenn man das Arbeitsrecht sich ansieht, es ist dann doch auch immer wieder kompromissorientiert ausgelegt. Und da, wo es nicht kompromissorientiert ist, wie eigentlich bei Kündigungsschutzprozessen, da macht man sich halt dann den Kompromiss, indem man dann sozusagen über Abfindungsregelungen das für beide Seiten dann ordentlich regelt. Der Arbeitnehmer kann rausgehen und nimmt Geld mit und der Arbeitgeber hat ihn los, um es mal so salopp zu sagen. Und beide sind zufrieden und der Arbeitgeber hat sein Prozessrisiko auch noch los. Andermal Verzugsrisiko. Also es liegt schon daran und ich denke im Betriebsverfassungsgesetz oder Recht richtig gehandhabt, ist es das Gleiche. Es lechzt doch nach einer Einigung. Die Parteien wollen danach ja in der Regel, wollen in der Regel ja weiter zusammenarbeiten, wollen in der Regel den Paragraph 2 mit der vertrauensvollen Zusammenarbeit dann ja auch weiter ausüben. Und dann braucht man doch eine Lösung und nicht eine Schwarz-Weiß-Sache. Also Schwarz-Weiß ist im Arbeitsrecht nicht gut aufgehoben.
Da würde mich auch mal die Meinung der Follower interessieren. Was ist eure Meinung? Was ist Ihre Meinung? Haben Sie das auch so erlebt in Arbeitsgerichten, dass die Richter da besser treffen, ja, und bessere Vergleichsvorschläge machen als anderswo oder dass die immer gute Vergleichsvorschläge machen? Gerne kommentieren, gerne auch Ihre Anmerkungen dazu in den Kommentaren festhalten. Wir gucken uns das natürlich alle an und werden dann lebhaft allerdings off the record wahrscheinlich ein bisschen weiter diskutieren. Herr Dr. Schmidt, ich könnte mich ewig mit Ihnen unterhalten. Es macht wahnsinnig Freude. Ich finde es super spannend. Aber wir müssen auch so ein bisschen auf die Zielgerade kommen heute, weil Sie und ich haben noch Termine und ich glaube, die Follower haben auch noch was zu tun. Bevor wir zu den finalen Themen kommen, würde ich gerne ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Das Spiel muss sich jeder unterziehen, der hier im Podcast sitzt. Das gehört sozusagen so der Conditio dazu. Und zwar geht es darum, dass ich Ihnen zwei Begriffe nenne, zum Beispiel Brust oder Keule, und Sie müssen sich sehr schnell für einen von beiden entscheiden. Also Ausschlussverfahren, entweder das eine oder das andere. Sie müssen gar nichts erklären, gar nicht warum, einfach nur wie und was. Und Sie haben aber auch zwei Joker. Sie können zweimal sagen weiter, wenn Sie sich nicht festlegen wollen. Mhm. Verstanden?
Verstanden.
Okay, super. Morgens oder abends?
Abends.
Bier oder Wein?
Wein.
Bayerischer Wald oder Malediven?
Bayerischer Wald.
Audi oder BMW?
BMW.
Elektrisch oder Verbrenner?
Elektrisch.
Spruch oder Einigung?
Einigung.
Betriebsvereinbarung oder Regelungsabrede?
Betriebsvereinbarung.
Richter oder Einigungsstellenvorsitzender?
Einigungsstellenvorsitzender.
Richter oder Personalvorstand?
Oh, weiter.
Arbeitgeber oder Betriebsrat?
Weiter.
Golf oder Fußball?
Fußball.
Flugzeug oder Bahn?
Bahn.
Auto oder Bahn?
Bahn.
Das war's schon. Hat er sich gut geschlagen. Wunderbar. Ja, so schlimm war es doch gar nicht. Und erwartungsgemäß, zumindest bei der Einfrage, hätte ich den Joker erwartet. Zum Abschluss vielleicht noch was für unsere Follower. Nämlich für solche vielleicht, die in Unternehmen sind und dort Verantwortung tragen und die sich überlegen, in die Einigungsstelle zu gehen oder die vielleicht sogar schon in der Einigungsstelle sind. Gibt es irgendwelche Do's und Don'ts aus Ihrer Sicht für die Arbeitgeberseite? Was wird man zwingend vorschlagen? Was sollte man zwingend vermeiden? Irgendwelche Sachen, die unbedingt zu vermeiden wären, Sachen, die man auf jeden Fall tun sollte?
Also was zwingend ist für die Einigungsstelle, ist eine gute Vorbereitung. Ja. Mhm. Also ich empfehle da wirklich, aber das gilt eigentlich auch für die andere Seite, aber oft kommen halt die Vorbereitungen und die Vorlagen und die Entwürfe von der Arbeitgeberseite. Ja. Also eine gute anwaltliche Vertretung suchen oder haben, die vorbereitend für die Einigungsstelle die wichtigsten Dinge auch zusammenträgt und die vielleicht auch den Einigungsstellenvorsitzenden im Vorfeld mitteilt. Also die Vorbereitung ist alles und ein Zeitplan. Ja. Also das ist wirklich der zweite Punkt, auch in die Einigungsstelle reingehen und schon gewisse Vorstellungen für die Umsetzung zu haben, was in der Einigungsstelle dann rauskommen soll. Mhm. Also ich glaube, diese zwei Faktoren sind schon sehr wichtig und in den Verhandlungen auch offen zu sein für einen oder anderen Aspekt, der dann von der anderen Seite auch kommt.
Finde ich sehr gut, kann ich total unterstreichen. Aus meiner Erfahrung könnte man eigentlich auch eins zu eins fast den Betriebsräten so raten, was Sie jetzt gesagt haben. Oder gibt es noch was, wo Sie sagen würden, da würde ich den Betriebsräten noch was Besonderes mit auf den Weg geben?
Nein, also es gehört auch für Betriebsräte letztendlich dazu. Und vor allem dann auch, aber auch für beide Seiten, ja, keine Scheu zu haben vor diesem Regelungsmechanismus Einigungsstelle. Mhm. Es steht ja nicht umsonst im Gesetz so drinnen. Und es ist einfach eine zivilisierte Form der Konfliktlösung, die wir haben und sollte man nutzen.
Mhm. Gab es dann auch mal einen Fall, wo es nicht so zivilisiert lief?
Ich hatte schon mehrere nicht zivilisierte Fälle in meinen 30 Jahren, aber vielleicht ein Fall, den muss ich jetzt erzählen. Ich hatte an einem amerikanischen Truppenübungsplatz. Mhm. In diesem Truppenübungsplatz, wo absolutes Rauch- und Alkoholverbot herrscht, eine Einigungsstelle vom betrieblichen Wachdienst, der da dort war. Und der rechtliche Vertreter des Betriebsrats wollte zwischendurch mal eine Zigarette rauchen und hat gemeint, im Betriebsratsbüro wäre das ja machbar. Das ist ja rechtsfreier Raum, wo der Arbeitgeber nichts zu suchen hat. Und das war dann auf einem amerikanischen Truppenübungsplatz eine kleine Fehleinschätzung. Es hat also keine 5 Minuten gedauert, wahrscheinlich deutlich weniger. Dann sind 4 mit Maschinenpistolen bewaffnete Soldaten aus einem Jeep gesprungen, haben die Betriebsratstür eingetreten und haben den Betriebsratsvorsitzenden und den rechtlichen Vertreter des Betriebsrats im Schwitzkasten rausgeführt. Wir hatten dann größere Mühe, die beiden wieder zu befreien, weil wir wollten ja die Einigungsstelle weiterführen.
Ja.
Und es ist uns dann nach einiger Zeit auch gelungen.
Gewaltlose Befreiungsaktion, gehe ich davon aus.
Gewaltlose Befreiungsaktion beim amerikanischen Militär. Ja, also das war einer der vielen markanten Dinge in der Einigungsstelle. Ich hatte aber auch schon eine tätliche Auseinandersetzung. Also es ist manchmal schon, es geht manchmal halt auch wild her. Es menschelt sehr. Ja. Und wie gesagt, von daher sind Einigungsstellen immer für Überraschungen gut. Ja, aber ich möchte jetzt niemanden von der Einigungsstelle abschrecken. Das sind absolute Ausnahmefälle.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Dr. Schmidt, ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir so offen sprechen konnten über dieses Thema. Super interessant. Ich hätte mich gerne noch weiter unterhalten, aber ich glaube, unsere Follower haben wirklich einen guten Eindruck heute mitgenommen von Ihnen und auch von der Einigungsstelle als Institut. Ich bedanke mich und bedanke mich auch bei Ihnen und bei euch fürs Zuhören und fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.